Hallo und herzlich willkommen zu Beide Seiten Live, heute mit folgenden Themen. Da geht es um eine massive Sicherheitslücke bei den Salzburger Festspielen. Es geht um einen, der möglicherweise Kanzler werden will, um einen, der offensichtlich nicht mehr Staatssekretär sein möchte und außerdem ums Trinkgeld, um die Teilzeit und um Donald Trump, die drei Ts sozusagen. Und diese Themen bespreche ich heute mit einer sehr hochkarätigen Runde. Hier zu meiner Rechten Rainer Nowak, der Geschäftsführer der Tageszeitung Die Presse. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Anneliese Rohrer, ich glaube, man braucht sie nicht mehr vorstellen, eine Legende des österreichischen Journalismus. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Und natürlich Christian Reiner, der ehemalige Geschäftsführer des Profil. Schönen guten Abend.
Chefredakteur, aber
ja. Chefredakteur. Guten Abend. Dann habe ich hier eine Chefredakteur, ja.
Selbstverständlich.
Na ja. Sorry, mein Fehler.
Korrigiere mich. Es ist komplett
komplex. In der Sekunde.
Geschäftsführer.
Geschäftsredakteur.
Alles Verleger.
Ja.
Alles.
Und zwei Reiners.
Ja. Drei Leute, die sich gut auskennen, sagen wir mal so. Und das ist das Wichtige und Entscheidende für die heutige Sendung. Und wir starten gleich mal mit dem Aufreger des vergangenen Wochenendes. Da wird am Samstag bei der Eröffnung der Festspiele in Salzburg ein ziemlicher Trubel gemacht rund um den Krieg in Gaza. Wir können uns doch die Bilder dazu anschauen. Während da nämlich im Festsaal in der Felsenreitschule unter anderem der Bundespräsident, der Vizekanzler, wichtige Menschen aus Wirtschaft, aus Politik etc. also bei dieser Festspieleröffnung sitzen, kommt es zu dieser Störaktion, zu dieser Protestaktion. Wir sehen hier, wie auch einige dieser Demonstranten dann auch verhaftet werden in weiterer Folge. 6 Personen stürmen da insgesamt oder kommen in dieses Gebäude, in die Felsenreitschule und können dort eben auch Transparente entfalten. Stopp den Massenmord, keine Macht der Waffe, Hunger etc. So, die Frage an Sie drei, wie verheerend ist es eigentlich, wenn da offensichtlich Aktivistinnen und Aktivisten mit recht schlecht gefälschten Ausweisen, muss man sagen, so eine Veranstaltung überhaupt betreten können, mit diesen Transparenten dort reinkommen können. Gott sei Dank waren es keine Waffen, muss man sagen. Herr Nowak, was sagen Sie dazu?
Ich bin jetzt natürlich alles andere so erfreut, dass das passiert ist, aber es hat natürlich davor offenbar sichtlich ein Problem gegeben in der Sicherheit. Es gab offenbar einen Hinweis des Nachrichtendienstes des Österreichischen, die sich ja alle diese Großveranstaltungen anschauen, routinemäßig, und die haben, glaube ich, relativ konkret gewarnt, laut Kronenzeitung, dass es da einzelne Störaktionen geben kann. Man hat dann bei den Salzburger Festspielen das nicht gelesen, nicht bekommen, ist nicht weitergeleitet worden, wie auch immer, also sehr österreichisch. Ich warne aber davor, daraus jetzt große Schlüsse zu ziehen, weil das ist halt Österreich und das ist halt auch Salzburg. Also die Salzburger Festspiele und Salzburg leben davon, dass der Bundespräsident im Gastgarten sitzt, einen Tisch weiter seine Securities, dass man relativ bekannte Politiker und Stars einfach auf der Straße gegenüber sieht. Das ist Salzburg. Also dass sowas mal passieren kann, würde ich jetzt nicht so zur Sicherheitskrise oder zur Staatskrise hochstilisieren.
Teilen Sie diese Warnung?
Nein, überhaupt
bitte,
nicht.
Bitte, ja, bitte, dann.
Darf ich beginnen?
Gerne.
Ja. Also ich finde, in jedem anderen Land würde da ein Innenminister zurücktreten, in den USA würde er vermutlich lebenslänglich bekommen. In Österreich gibt es, glaube ich, auch einen Staatssekretär, der für Nachrichtendienste zuständig ist und die Warnung auch, zumindest, dass sie verantworten muss, dass sie nicht wahrgenommen wurde. Und dort hätte jeder mit einem wirklich dumm gefälschten Mitarbeiterausweis offensichtlich hineingehen können. Und die Argumentation dann danach, naja, es sind 600 Mitarbeiter, was soll man eigentlich tun? Verrückt. Natürlich habe ich auch eine Freude daran, dass wir hier alle Unbeteiligten in Österreich mit dem Bundespräsidenten spazieren können, gehen können, und es passiert nichts. Nur die Zeiten haben sich geändert und die hätten jede Form von Waffe mitnehmen können. Und das beim vermutlich höchst karätig besuchten Event des Jahres neben dem Opernball. Also verrückt, dass da nichts passiert, auch keine Diskussion darüber stattfindet.
Vor?
Ich bin in einem mit Herrn Nowak einer Meinung, erstaunlicherweise, nämlich, dass es das Land auszeichnet, dass der Bundespräsident im Gastgarten sitzen kann. Nur bei so einer Veranstaltung, dann unterhalten wir uns, weiß ich nicht, monatelang, wochenlang über Messenger. Weil wir wollen irgendeinen Terroristen erwischen. Und dann bin ich nicht fähig, bei so einer Veranstaltung, wo es ja nicht um die Landeshauptfrau und den Bundespräsidenten, es ging auch um den deutschen Kanzler, es ging auch um den polnischen, glaube ich, Außenminister, den Mann der Frau Applebaum, es ging also weit darüber hinaus, dass ich nicht fähig bin, bei so einer Veranstaltung da hätte ja jemand mit einer Pistole reingehen können. Was wäre denn dann gewesen? Wir wären alle entsetzt gewesen. Der Bundespräsident hätte hoffentlich noch immer sagen können, so sind wir nicht. Ich meine, das ist eine Nachlässigkeit, ein Mangel an Professionalität. Das kann man nicht einfach so abwischen, wegwischen.
Zumindest zeigt sich in einem Punkt, dass das immer mehr zum Problem wird, sind die Sicherheitsdienste und die Mitarbeiter. Weil das war ja auch beim großen Konzert bei der Absage so, dass sich dann herausgestellt hat, es war ein Security da möglicherweise beteiligt. Also das wird man sich sicher noch einmal anschauen müssen. Ja. Aber es wird vielleicht einmal reichen, wenn man die Warnungen bei solchen Großveranstaltungen, die Warnungen unseres Nachrichtendienstes einfach durchliest.
Ja, aber was plustere ich mich dann in anderen Dingen so auf, wenn ich nicht einmal fähig bin, sowas ordentlich abzuführen?
Es gab vor Jahren das berühmte Kanzlerfest im 23. Bezirk, glaube ich, in Altmannsdorf ist das. Also keine Securities, gar nichts. Damals noch Schröder als deutscher Ministerpräsident, aber nicht Bundeskanzler, der mit dem damaligen österreichischen Bundeskanzler, glaube ich, es war Klima, diskutiert hat und dort gestanden ist. Null Security. Und es war damals schon irre, nur wir sind 25 Jahre später. Und so wie Sie sagen, wir diskutieren über Messenger und Terrorangriffe. Und es gibt die Diskussion nicht. Da kommt nicht mal jemand auf die Idee, kein Innenminister, kein Polizeichef, zu sagen, ich übernehme die Verantwortung.
Wofür? Mir scheint das wie eine Aufforderung.
Stimmt.
Wie eine Aufforderung. Ausweise waren offenbar nicht wahnsinnig gut gefälscht. Man hätte hinschauen können.
Ja, es stand gar kabarettistisch
sogar noch irgendwas. Salzburger Festspeiberei.
Ja, genau.
Salzburger Festspiele.
Ja. Angeblich.
Da kann ja jeder mit. Ich meine, das ist eine Aufforderung. Macht es anständig, dann kommt es hinein und.
Was mich doch interessiert ist, was Sie sagen, die Verantwortung, also auf der einen Seite Messenger Control etc., das ist ja die Bundesregierung, die da verantwortlich ist, politische Maßnahmen zu setzen, um eben zum Beispiel auch Terroristen ausforschen zu können. Besser auf der anderen Seite ist es hier offenbar ein lokales Sicherheitsproblem, auch bis zum, also kann ja die Regierung nichts dafür,
oder schon? Salzburger Polizei.
Ja.
Das ist eindeutig.
Und auf oberster Ebene, immer der Innenminister.
Security-Firma, die Veranstalter vor Ort, also gibt es ja einige, die möglicherweise da.
Ich meine, ich sehe schon ein, dass wir darüber diskutieren, aber man kann es nicht entschuldigen.
Wer muss das
in dem Fall dürfte es relativ eindeutig sein. Es gab eine Warnung, es gab eine Analyse dieser Großveranstaltung und da steht nicht drinnen von einer aktuellen Warnung, also einer Terrorwarnung oder irgendwas Vergleichbares, sondern steht ganz konkret drin. Es kann aber zu bestimmten Dingen kommen und genau solchen Einzelaktionen, so gerade, dass nicht dort gestanden ist im Zuge Gaza, das glaube ich nicht, aber sonst war es sehr, sehr präzise und diese Warnung dürfte niemand gelesen haben oder in den Papierkorb gegeben haben und das ist quasi der. Also da, ich würde sagen, da braucht man keinen Untersuchungsausschuss, um das Problem zu erkennen.
Aber man muss sich ja zwischen Schuld und Verantwortung auch nochmal unterscheiden. Schuld möglicherweise nicht weitergegeben, die Warnung, jedenfalls der örtliche Polizeichef. Und dann gibt es noch sowas wie eine politische Verantwortung von Personen, die eigentlich nichts dafür können, vor allem wenn sie frisch im Amt sind, was der Innenminister eigentlich nicht ist. Aber es ist Verantwortung, das ist mehr ein Signal und das ist eine moralische Geschichte. Aber nichts davon. Ich höre nichts, außer wir hier.
Stichwort politisch, bitte.
Nein, ich wehre mich nur dagegen, wie der Herr Nowak das dann so aufs Österreichische. Na, ist halt Österreich, so sind wir halt.
Also eine Warnung nicht lesen ist nicht Österreich. Also was nicht zu lesen, was eine Warnung enthält, nicht zu lesen, hat nichts mit Österreich zu tun, das habe ich auch nicht gesagt, sondern ist einfach dumm.
Ja, Österreich, ne?
Ja, das sagen Sie.
Also aussichtslos.
Aber es ist eine Einladung.
Und nicht aussichtslos, sondern aussichtslos, aber nicht ernst sozusagen.
Und neutral auch gegenüber Eindringlingen.
Ah ja, lassen wir mal so stehen. Einer, der politisch Verantwortung trägt, ist Vizekanzler Andreas Babler. Der hat die Aktivisten, die da jetzt für Radau gesorgt haben bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele, eingeladen. Da heißt es, Kunst und Kultur sollen immer ein Raum der echten gesellschaftspolitischen Debatten sein und den Diskurs in unserem Land fördern. Lassen Sie mich das etwas provokant formulieren. Mit anderen Worten, wenn ich eine Protestaktion organisiere, wo ich bei den Salzburger Festspielen die Eröffnung störe mit gefälschten Ausweisen, dann winkt mir am Ende eine Einladung zum Herrn Vizekanzler.
Habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist üblich. Abgesehen davon, dass es ein Gemeinplatz ist, was der Herr Vizekanzler da sagt, weil dasselbe sagt man über den Sport und über viele andere Dinge auch. Aber ich habe kein Problem damit, dass jemand eingeladen wird, der eine Protestaktion macht und offensichtlich innerhalb des Verfassungsbogens sich befindet. Das ist ja keine Erpressung. Dass das von Babler dann mehr oder weniger geschickt ist, ich weiß es nicht, ob alle seiner Meinung sein werden, aber das finde ich jetzt nicht.
Es ist auf jeden Fall ein Signal und das ist natürlich ein politisches Signal, weil wären das irgendwelche Rechten gewesen oder irgendwelche Wutbauern oder Wutunternehmer, würde der Herr Babler natürlich nicht einladen. Er lädt sie natürlich ein, weil er das Thema Gaza besetzen will und weil er spürt und bemerkt, dass es in Österreich vielleicht eine Mehrheit gibt, die ein Problem hat mit dem Vorgehen Israels, und die will er quasi bedienen und die will er abholen. Das ist eine ganz politische Aussage von ihm.
Nur ob er das in dieser Situation, in dieser speziellen Situation, bei den Rechten nicht gemacht hätte, das ist Ihre Annahme.
Ja, aber glauben Sie, dass er es getan hat?
Ich will nichts glauben, ich will was sehen.
Aha, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist.
Ja, halten Sie das für wahrscheinlich, dass wenn die Identitären da zum Beispiel eine Aktion gemacht hätten, dass der Herr Babler gesagt hätte, du kommst zu mir,
wir reden darüber. Schick mal ein paar Identitäre hin, dann sehen wir, wie er reagiert.
Das ist wieder eine Einladung an irgendwen.
Ja.
Um Gottes Willen.
Ja.
Das Thema Gaza besetzen, ja. Gaza ist besetzt, sagen viele von Israel, beziehungsweise spricht das mittlerweile, glaube ich, kaum mehr jemand ab. Und da gibt es ja auch diverse Meinungsunterschiede, auch weltweit und in Österreich. Beate Meinl-Reisinger, die österreichische Außenministerin, hat da vor kurzem erst einen Brief unterschrieben, der da hohe Wellen schlägt auch durchaus. Die Frage, Herr Rainer, Österreich wirft man oft vor, wenig Haltung zu haben, wenn es um außenpolitische Themen geht. Gerade was das Thema Israel und Gaza betrifft, hat Österreich doch eine sehr eindeutige und klare Haltung immer schon gehabt, oder nicht?
Na, Israel hat wie Deutschland natürlich eine Sonderposition, die aus unserer Gesamtverantwortung, die möglicherweise 1986 durch Franz Franitzky zum ersten Mal wahrgenommen wurde. Aber 96?
93.
Also Österreich hat eine Sonderposition. Allerdings diese Sonderposition angesichts dessen, was in Gaza derzeit vor sich geht, ewig und uneingeschränkt fortzuführen, das hielt ich jetzt auch für sehr problematisch. Also insofern finde ich es richtig, wenn die Außenministerin hier sich in dieser Form zu Wort meldet. Das ist auch nichts gegen Israel, sondern es ist gegen den rechtsradikalen Premierminister beziehungsweise seine Regierung beziehungsweise dessen der Art und Weise, wie er vorgeht. Aber ja, historisch gesehen mussten wir mit sehr viel Grund leise treten und uns etwas ruhiger verhalten. Aber in der Frage sehe ich das Problem nicht.
Teilen Sie diese Ansicht?
Ich teile sie nicht ganz, weil sonst würde sich vielleicht Deutschland hat nicht unterschrieben und Deutschland nimmt offenbar diese Verantwortungen ernster als Österreich. Und um sich da zumindest neutral zu verhalten, fände ich ganz gut. Es sei der zynische Nebensatz erlaubt, vor einigen Monaten hat mir ein hochrangiger Diplomat gesagt, dass einer der Gründe, warum Österreich wahrscheinlich nicht bei der Wahl einen temporär abgegrenzten Platz im Sicherheitsrat bekommt, dass das große Ziel von österreichischem Außenminister ist, dass das damit zusammenhängt, dass wir diese Linie, diese pro-israelische Linie führen in Österreich und dass damit bestimmte Länder nicht für Österreich stimmen werden. Dass jetzt ausgerechnet jetzt die Politikerin, der das so wichtig ist, dort hineinzukommen, diesen Schritt symbolisch setzt, könnte man, wenn man sehr zynisch ist, in Zusammenhang setzen.
Kalkül, Frau Rohr, glauben Sie, dass Beate Meinl-Reisinger da kalkuliert dieses Risiko eingegangen ist?
Es ist wahnsinnig schwer zu beurteilen, nämlich wenn man denkt, dass ihr Vorgänger, wann war denn das? Ja, im Oktober nach dem Massaker. Wann war das, wie die Bundesgebäude, die israelische Flagge gehisst haben?
Oktober vor
November. War auch ein Aufschrei, dürften wir auch nicht tun. Ja. Ob da wirklich, ich meine, es wäre verständlich, ob da wirklich dieses Kalkül dahinter ist mit dem Sicherheitsrat, ist möglich, aber ich glaube, man kann es nicht beweisen. Meinl-Reisinger würde das natürlich abstreiten. Nämlich vor allem auch, weil ich glaube, dass sie schon weiß, dass diese Bilder aus Gaza wirklich auch Leute, die bis jetzt für den Staat Israel und bedingungslos hinter dem Staat gestanden sind, das ist einfach unerträglich.
Das ist ein bisschen
man kann das nicht erklären. Ich kann nicht willentlich und absichtlich Kinder verhungern lassen. Und das weiß sie auch, dass das natürlich in der österreichischen Bevölkerung
sie,
so gesehen.
Sie war auch dort, ich glaube, sie hat den Eindruck sicher gemacht. Ich verstehe in Israel überhaupt nicht, was da gerade passiert. Also warum Netanyahu und Israel nicht den Erfolg gegen die Hisbollah, den Erfolg gegen den Iran, der wirklich besonders und ein klarer Sieg war eigentlich, dass sie das nicht nützt, um jetzt Gaza zu beenden. Das ist einfach auch strategisch ganz, ganz sonderbar, weil ich halt da mit Oskar Fischer, der in Salzburg zu Gast war, auf dem Salzburg-Summit, der ganz klar sagt, okay, da verliert einfach Israel jede moralische quasi Größe, jeden Respekt, dass sie das nicht anders machen, dass sie das nicht beenden. Das versteht einfach kein Mensch.
Und sie ist ja nicht so weit gegangen, das als Genozid zu bezeichnen. Ich glaube, das kommt nicht vor. Nein. Möglicherweise kommen Kriegsverbrechen vor. Und sie hat nicht das getan, was der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer vor einigen Monaten tat, nämlich zu behaupten, dass genau das Vorgehen dort zum Antisemitismus führen würde. Das ist eine heikle Argumentation, und die, für die Heinz Fischer zu Recht kritisiert wurde.
Das ist schon ein bisschen ein Paradigmenwechsel auch auf internationale. Ja, Frankreich erkennt jetzt Palästina und möchte Palästina anerkennen als eigenen
Staat. Für Österreich weiß ich nicht. Ich meine, wir hatten diese Phase schon unter Kreisky.
Ja. Also ich
ob das wirklich so ein Wechsel ist oder ob da unterschwellig was...
zumindest in den letzten Jahren.
Ja, also ich sehe es jetzt unangenehmerweise auf Seite Rohrer. Oh. Wir haben ja diese kurze Phase gehabt mit Kurz und seinen Nachfolgern, der sich so Israel zugewandt hat. Übrigens ohne jede politische breite Diskussion in dem Land. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es in einer so wichtigen Frage eine Debatte gegeben hat in den österreichischen Medien, zu sagen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und davor war Österreich immer wesentlich israelkritischer als etwa Deutschland. Viel stärker. Also begründet unter Kreisky, die Sozialdemokratie bis heute, da gibt es einfach diese ganz klare Kritik am Staat Israel immer. Und erst Kurz hat das geändert, quasi über Nacht die Linie. Und die scheint jetzt im Zuge Gazas wieder ein bisschen, man kann sagen, normaler zu werden oder aber so wie früher zu werden.
Sebastian Kurz hatte natürlich auch persönlich eine Vorliebe zum israelischen Premierminister Netanyahu und hat das immer wieder gezeigt, also als Potentaten vielleicht und als der Form Politiker, der Netanyahu ist und seine Geschäftsinteressen heute, ich möchte jetzt nicht behaupten, tue es aber jetzt doch, dass er ein wenig in die Zukunft geblickt hat und sich gedacht hat, das könnte schon mal nützlich sein. Also weil Netanyahu und Trump, das sind Leute, die er stets verteidigt hat, auch Trump bis heute. Also das hat ein wenig sicherlich auch die Rolle Österreichs zu diesem Zeitpunkt definiert, zumal Alexander Schallenberg, sein Außenminister, Diplomat ist und immer das getan hat, was Sebastian Kurz zu dem Zeitpunkt wollte.
Ja, aber ich glaube, da war schon mehr. Ich glaube, dass das schon eine breite Absicherung war, nicht nur die Person Kurz, sondern dass das...
Er hatte auch einen naiven Blick auf das Juden, auf Israel und das Juden.
Ja, mit Martin Engelberg an seiner Seite, also da waren ja viele Leute, die das vorbereitet haben und durchziehen wollten.
Entschuldigung, meine Herren.
Bitte, Frau Doktor.
Die Diskussion über den Kurz halte ich in dieser Situation für überflüssig. Ich habe zwar vor einigen Minuten gesagt, ich bin gegen das Glauben, aber in dem Fall, glaube ich, sprechen die Indizien dafür, dass sowohl die Hamas wie der Netanyahu diesen Krieg einfach brauchen.
Ja.
Der Netanyahu für sein Überleben, da hat alles andere ist Theorie, und die Hamas für ihre Stellung. Ja. Aus der Balkan kurz
kein,
dazu.
Kein Widerspruch.
Um das ganz kurz noch einzuordnen, Sie haben davon gesprochen, dass Sebastian Kurz ja dann auch auf geschäftliche Ebene,
aber ich wollte damit keinesfalls sagen, dass er in die Zukunft geschieden hat,
weil das Publikum auch. Richtig. Also Sebastian Kurz macht ja ganz gut Geschäfte auch.
Das ist doch unerheblich.
Mit Geschäften.
Eine Firma, die dort angesiedelt ist und Spionagesoftware vertreibt. Und so weiter. Nein, lassen Sie mich kurz.
Das ist oder? Das ist so diese Kurzfixierung von
ein Thema, das ich da mit reinwerfen würde in den Topf, ist, dass es im weiteren Verlauf.
Ich hatte keine Einladung in Salzburg zu seinem Event, im Gegensatz zu einem ehemaligen
Republikaner. Aber vielleicht nächstes Jahr.
Das mal, ich glaube, mit dem, was ich gerade gesagt habe, sicher nicht.
Es geht ja nämlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Erklärung um ein Event, das auch in Salzburg stattgefunden hat, von Ex-Kanzler Sebastian Kurz.
Ja, guter Übergang.
Der Werbung noch drüber. Nein, ich würde ganz gerne vorher noch über ein Thema sprechen, das natürlich sehr viele Menschen auch vor den Schirmen ganz besonders interessiert. Und unter den Nägeln brennt immer, und zwar natürlich, die heilige österreichische Neutralität. Deswegen ein Thema, denke ich, weil unter anderem Beate Meil-Reisinger als Verfechterin gilt auch, und wir haben gerade über sie gesprochen, im Kontext Israel, Gaza. einer europäischen Armee, zum Beispiel europäischer Gesamtverteidigung. Sky Shield hatten wir jetzt, das Projekt, wo Österreich sich beteiligt oder auch nicht beteiligt, eben an einem gemeinsamen europäischen Verteidigungsschirm, Luftwaffen, Verteidigungssystem. So. Und jetzt haben wir noch zusätzlich Alexander Van der Bellen, den Bundespräsidenten, der bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele vor nicht allzu langem das Folgende gesagt hat.
Darf ich es vorlesen?
Also Sie dürfen es gerne vorlesen.
Achso, wir haben es auch hier.
Na bitte, ja.
Warum nicht ein gemeinsames europäisches Rüstungsprojekt, wenn wir schon mehr in unsere Verteidigung investieren müssen? Und das müssen wir dann bitte doch kooperativ und groß gedacht. Das ist ziemlich untergegangen, was er da sagt.
Da reden wir drüber.
Yes, ja, bitte. Yes, genau.
Bitte.
Großartig.
Was sagen Sie dazu?
Subtil sagte, wir sollten sehr wohl Teil einer Verteidigungsgemeinschaft sein. Das Wort NATO kommt nicht vor, das stimmt. Wir dann natürlich auch nicht meinen. Aber ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass er nicht nur meint, wir sollen gemeinsam investieren in Rüstungsprojekte, aber wir halten uns dann zurück und wir werden auch die Luftraumüberwachung nicht gemeinsam machen und wir werden uns an keinen Kriegen beteiligen. Also von dem alten Herrn Alexander Van der Bellen diesen Satz zu hören, das bedeutet mehr.
Andere Meinung. Also ganz andere Meinung. Er meint damit ganz konkret das, was bei Europa erst einmal gelungen ist, nämlich beim Airbus, quasi gemeinsam die Stärken zu bündeln in der Rüstung, in der Industrie, Verzeihung, und quasi ein Produkt auf den Markt zu bringen und zu entwickeln, das weltweit führend ist, nämlich den Airbus im Gegensatz zu Boeing, ein nachhaltiger Erfolg, sollten wir schleunigst, sozusagen auch alle Experten, aber heute einer Van der Bellen nicht dafür, gemeinsam so vorgehen. Und natürlich, die Rüstungsindustrie muss quasi sehr schnell in Europa fit werden, ist auch einer, wie man weiß aus den USA, das ganze Silicon Valley steht dort nur so rum, weil ins Militär investiert wurde und weil dort die Innovation herausgekommen ist. Das vergessen immer alle dann dazu sagen, wenn sie sagen, man muss die Digitalisierung vorantreiben und das alles fördern. Das sind alles Rüstungsprojekte zum Teil früher gewesen, die halt dann Spin-offs haben, die mittlerweile sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Aber das ist ganz klar der Plan und das wird auch passieren müssen, ob das jetzt ein europäischer Superpanzer ist oder die Drohnen, die größte möglich sind, haben wir übrigens in Europa sehr viele gute Drohnenproduzenten. Und
Österreich, Georg Schiebel.
Muss
ein Unterschied, ob man in zivile Luftfahrt gemeinsam investiert oder...
Es ist militärisch. Und nur ein Satz auch zu Meidel Reisinger. Also die Idee zu sagen, wir schaffen eine neue europäische Armee, quasi Parallelstruktur zur NATO, kann nicht funktionieren. Entweder man löst sozusagen die NATO raus und beendet die NATO, wofür ich warnen würde, oder man macht sozusagen den NATO-Flügel Europa irgendwie stärker. Aber es glaubt doch niemand, dass wir die Kapazitäten haben oder dass irgendein Land die Kapazitäten hat, dann quasi Parallelstrukturen zu bilden. Also unmöglich.
Das ist ein bisschen eine Nahtoderfahrung für die NATO. Was Sie dazu sagen, Frau Rohrer, würde mich sehr interessieren. Das hören wir uns gleich an. Sie haben gleich die Gelegenheit zu replizieren. Und dann reden wir natürlich auch noch über einen gewissen Sepp Schellhorn. Wir reden natürlich über einen gewissen Wolfgang Hartmannsdorfer und, ob Sie wollen oder nicht, auch Sebastian Kurz wird noch einmal kurz Thema sein, das bequatschen wir noch kurz. Kommt er zurück oder nicht? Gibt es ein Comeback von Kurz? Das besprechen wir gleich. Herzlich willkommen zurück hier bei Beide Seiten live, nach wie vor hier bei mir im Studio Rainer Nowak, Anneliese Rohrer und Christian Rainer. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir sprechen, bevor wir uns unterhalten, über einen möglichen nächsten Kanzlerkandidaten der ÖVP und einen Staatssekretär, der es dann möglicherweise nicht mehr machen wird für die Neos, über die Neutralität in Österreich. Wir haben gerade den Bundespräsidenten gehört. Warum nicht ein gemeinsames europäisches Rüstungsprojekt? Frau Rohrer, mich würde noch wahnsinnig interessieren, was Sie zu diesem Thema zu sagen haben.
Ich glaube, dass man Van der Bellen so verstehen muss, wie Rainer Nowak das getan hat. Es geht also um die Industrie, um die Kooperation in der Industrie. Wenn es nach wie vor so ist, dass 75% der Österreicher an die Neutralität glauben und gegen einen NATO-Beitritt sind, dann kann ich das politisch nicht durchsetzen. Aber ich könnte zwei Dinge machen. Ich könnte Österreich verteidigungsfähig machen, was wir überhaupt nicht sind. Weil wir seit Jahrzehnten die Politik haben, waschen wir den Pölz, aber machen wir nicht nass. Und zweitens könnte man im Rahmen der europäischen Verteidigungsanstrengungen, ob es eine Armee ist oder was immer, zusammen mit Irland und Zypern schauen, was wir beitragen können, was kompatibel ist, was wirksam ist und was kompatibel ist. Ich würde sofort einen Dialog mit Irland und Zypern beginnen.
Verteidigung ja auch nicht im Widerspruch stehend zur österreichischen Neutralität.
Aber es ist nicht eigenartig, dass wir eine Regierungspartei, nämlich die Neos, haben, wo die Mehrheit der Abgeordneten für einen NATO-Beitritt wäre und das Wort Beate Meinl-Reisinger nimmt das Wort nicht in den Mund. Es ist nicht eigenartig, sondern Sie haben völlig recht. Man kann nur verlieren, aber es ist trotzdem schade.
Ja, bisschen nicht mehrheitsfähig. In Österreich, zumindest im Moment. Apropos mehrheitsfähig. Mehrheitsfähig muss natürlich jemand sein, wenn er Bundeskanzler werden möchte. Ein gewisser Wolfgang Hartmannsdorfer, dem sagt man da so ein bisschen nach, dass er möglicherweise sich da gerne in Stellung bringt. Oder um es anders zu formulieren, wir reden jetzt seit circa 1,5 Wochen über das Thema Teilzeit. Und dieses Thema hat der Wirtschafts- und Arbeitsminister doch sehr bewusst forciert. Die Frage an Sie, was hat es damit auf sich? Vielleicht fangen wir mal an.
Ich glaube, Wolfgang Hartmannsdorfer positioniert sich da in sehr kurzer Zeit, versucht sich sehr kantig zu positionieren, versucht das wirtschaftsverloren gegangene Wirtschaftsprofil der ÖVP ein bisschen wieder zu retten oder zurückzuholen oder wie man das dann nennen möchte. Er hat Positionen vertreten, wo er inhaltlich meiner Meinung nach völlig recht hat, wie zum Beispiel befürwortet Mercosur oder kritisiert die Art und Weise, wie wir Teilzeit fördern, mit steuerlich fördern und so viel Menschen dann in die quasi Teilzeit bringen, anstatt was wir bei den Steuern was machen, bei den Menschen, bei Vollzeit arbeiten oder überhaupt bei den Löhnen in dem Land etwas tun und die Steuern ein bisschen eingreifen und senken. Also da positioniert er sich richtig inhaltlich. Die Art und Weise ist ein bisschen gefährlich, finde ich. Also er tanzt auf allen Kirtagen, er spricht in jedes Mikrofon und es hat dann einen leicht inflationären Beigeschmack. Und ich bin mir nicht sicher, wenn man dann auch nichts nach Hause bringt von diesen vielen Ankündigungen, dann bleibt man natürlich als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet oder so ähnlich. Die Gefahr sehe ich bei ihm, aber prinzipiell sind wir mal froh, oder ich bin zumindest froh, dass es jemanden gibt, der politisch klare Meinung hat.
Die Leute haben sich ein bisschen gestoßen an dem Wort, ich glaube Lifestyle-Teilzeit. Wenn man sich genau das Projekt anschaut oder das, worüber er spricht, bleibt ja ohnehin kaum mehr jemand übrig, der davon betroffen wäre, weil es Frauen in Teilzeit, nein, Menschen, die überarbeitet sind, werden ausgenommen. Also sehr viel bleibt nicht übrig. Aber ich bin auch der Meinung, es ist nicht sehr überraschend, dass er sich so positioniert. Er war eben noch Wirtschaftskammer, sehr kurz Generalsekretär. Mich hat immer gewundert, weil Sie angesprochen haben, zukünftiger Bundeskanzler, dass er nicht abgewartet hat, bis er den direkten Sprung machen könnte aus der Wirtschaftskammer, um Bundeskanzler zu werden. Weil jetzt könnte das passieren, was der Rainer Nowak sagt. Er nützt sich ein wenig ab, macht viele Ankündigungen und es wird nicht viel passieren. Die Sozialministerin heute hat relativ elegant gekontert und hat unter anderem einen Anspruch erfüllt, Vollzeitarbeit sehr freundlich postuliert. Also,
was ich übrigens auch interessant finde, was das sein soll, konnte
ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber es klang irgendwie elegant. Also vielleicht hätte er doch warten sollen, das Wirtschaftskammer-Generalsekretär, um dann direkt Bundeskanzler zu werden.
Wie schätzen Sie das ein, Frau Rohrer? Und vor allem auch, ist das so ein bisschen ein Scheingefecht, das da stattfindet? Profilieren sich da die ÖVP und die SPÖ möglicherweise so ein bisschen auch im Rahmen dessen, dass sie sich nicht zu stark
wehren? Profiliert sich Hartmannsdorfer gegen
Schumann, ja, möglicherweise. Schumann. Ja,
also Frage. Bitte, das wäre ja ein humorvolles Paar. Ja? Also das halte ich für ausgeschlossen. Hartmann natürlich mit diesem ewigen Lächeln signalisiert, dass er irgendwas vorhat und kein Mensch weiß, was es ist. Und er hat sich aber das falsche Thema ausgesucht, weil er da nicht sehr firm ist. Er kann nicht sagen, und was mich besonders stört, ist, dass er nicht lernfähig ist. Weil was es heißt, auf die Teilzeit hauptsächlich Frauen loszugehen, das hätte er beim Nehammer lernen können. Und jetzt hat er ohne Not, ohne dass es irgendwas gebracht hätte, denselben Fehler noch einmal gemacht. Die Teilzeit
der Frau. Bei der ÖVP kann schon sagen, es geht um Leistung wieder, es geht wieder darum, wer wie viel
arbeitet. Solange die Betriebe Teilzeitleuten die Vollzeit verwehren, kann kein ÖVPler sagen, es geht um Leistung. Da muss er zuerst einmal die Wirtschaft dazu bringen, zu sagen, okay, alle, die von Teilzeit in die Vollzeit wollen, dürfen das. Ohne Rechtsanspruch.
Also ich muss trotzdem vorhalten, man könnte das Thema von einer anderen Seite aufzäumen oder von hinten zu sagen, zum Beispiel das Riesenproblem bei dieser Teilzeitfalle, in der wir uns befinden, ist ja nicht nur, dass die Wirtschaft ein Problem damit hat und dass es sozusagen den Arbeitsmarkt ein bisschen komisch aufdröselt. Das Hauptproblem wird ja auch sein, dass diese Frauen alle unglaubliche Altersarmut erleiden werden und wenig Pension bekommen werden. Und dass die dann entweder von einem Mann abhängig sind, der mehr Pension bekommt, oder wie wirklich ja in prekären Situationen leben werden. Also wir werden in 20 Jahren, in 10 Jahren die Diskussion führen, wie konnte das geschehen, und das muss man ein bisschen, das muss der Staat aber schon einspringen und diesen Frauen helfen. Deswegen finde ich die Diskussion zu führen, finde ich schon verantwortungsvoll. Ob man sie so führt, ich glaube nein.
Ich hätte mir ja gewünscht von einem Wirtschaftsminister der ÖVP eine Diskussion über nicht das Pensionssystem, aber zum Beispiel über das gesetzliche Pensionsalter. Aber das haben die Neos bevor sie in die Regierung kamen, nämlich mit 67.
Und unser Freund Christian Kern.
Und Christian Kern hat das jetzt ins Spiel gebracht, aber darüber traut sich
hat man es natürlich nicht drüber. Das ist ungefähr so relevant wie Kurz, ne?
Ja, auch so sind sie auch so. Reagieren sie auch so. Kern, Kurz.
Über den reden wir trotzdem gleich noch. Sie haben gerade gesagt, das Lächeln des Herrn Hartmannsdorfer.
Dass wir seit Viktor Klima nicht mehr haben.
Ich finde, das wirkt
schlecht. Aber der Finanzminister Brunner war auch so ein. Also es war so ein ähnlicher Politiktyp.
Aber sie kaufen das so Lächeln nicht ab. Oder?
Ich glaube, da tun wir es dem Hartmannsdorfer unrecht, weil der ganz das Format hatte nicht. Darum musste er auch Kommissar werden.
Ist das vielleicht eine oberösterreichische Attitüde? So
der Hartmannsdorfer.
So aufgesetzt.
Ich komme aus dem inneren Salzkammergut. Gut, ich will mit dem Alpenvorland nichts zu tun haben.
Das sind wir lacht ja auch.
Nichts zu lachen hat der Staatssekretär der NEOS, Josef Schellhorn, der ist in den letzten Wochen und Monaten massiv in die Kritik geraten. Wir haben uns einen kleinen Überblick erlaubt über die Schlagzeilen, die Sepp Schellhorn produziert hat. Bitte sehr.
Schellhorn geht für neues Medienprojekt Baden. A6 war zu minder. Neuer Audi A8 für NEOS-Staatssekretär. Schellhorn wegen NS-Verharmlosung angezeigt. Schellhorn schreckt mit provokanter Botschaft.
Ja, Sepp Schellhorn, sagen wir mal so, war schon mal glücklicher wahrscheinlich in seiner Funktion als Staatssekretär, nämlich am Tag der Angelobung. Ab dann ist es so ein bisschen bergab gegangen. Wie lange macht das noch? Gibt es da vielleicht auch irgendwann den Punkt, wo er vielleicht sagt, ich pfeife drauf?
Ich glaube, er müsste es selber sagen, und vermutlich würde er dann das gar nicht mehr sagen, sondern wie vor langer, langer Zeit ein Kurzzeit-Justizminister, der kam auch nicht mehr, FPÖ-Justizminister, nicht mehr dazu, es zu sagen. Also ich weiß nicht, wie lange es aushält. Das Problem bei manchen von uns ist, es ist ja angenehm, so einen bunten Vogel zu haben. Andererseits, wir reden über hohe Politik, und sollen wir uns wirklich leisten, einen Staatssekretär in verantwortungsvoller Position im falschen Ministerium, der dem Ganzen nicht so ganz gewachsen ist. Sehr sympathisch, aber als Katalysator, ich weiß nicht.
Herr Rainer.
Ja. Ich habe nichts von Kurz gesagt.
Nein, aber da muss ich den Schellhorn, den ich wirklich sehr kritisch sehe, und das ganze Staatssekretariat und Außenministerium, da muss ich ihn verteidigen. Den Herrn Schellhorn mit dem Herrn Krüger zu vergleichen, ist einfach eine Gemeinheit.
Nein, inhaltlich überhaupt nicht.
Ob es aushält. So wie der Herr Krüger. Der Herr Krüger hat im Parlament vor aller Augen plötzlich sein Ding verloren. Und musste aus psychischen Gründen zurücktreten. Das kann man dem Schellhorn nicht unterschieden.
Sie glauben, er bleibt?
Nein, das glaube ich nicht, dass er bleibt. Weil dann hätte er, und ich bin ja auch verwundert, ich meine, ich weiß nicht, diese bunten, bei den Neos übertreibt man diese bunten Geschichten. Und er hat ja auch schon eine Geschichte mit weg und wieder da und so. Ich glaube nicht, dass er bleibt. Und er hätte müssen irgendwas vorlegen bis jetzt. Und da kam gar nichts.
Ich war nur davor, dass wir halt natürlich auch mit einer unglaublichen Lust auf solche Fehler, Fettnäpfchen, kleine Skandelchen hinhauen und drüber erregen. Es wird halt niemand in Zukunft, kein vernünftiger Mensch mehr in die Politik gehen, sondern es sind halt dann nur irgendwelche Funktionäre, die halt da irgendwie über die Parteikarrieren und kann noch nie am Leben einen echten Job gehabt haben. Und die machen dann die Politik für uns. Dann regen wir uns wieder auf, dass die Politik weit weg ist und die Berufspolitiker die Sachen nicht mehr erklären können. Schellhorn ist ein exzellenter Kommunikator, das halt nun ausgerechnet, nämlich nach jahrelangen sehr positive Berichterstattung über ihn, jetzt quasi in der eigenen Kommunikation sehr viel Luft nach oben hat, ist bemerkenswert. Aber ich warne immer davor, dass gleich alles sofort furchtbar und muss weg. Es wird einfach niemand mehr kommen. Es wird den Job niemand mehr machen.
Er hätte in der Sache schon was vorlegen können in den letzten Wochen.
Das stimmt. Ja.
Also es wäre trotzdem schade um ihn. Der hat zwar einen kleinen Betrieb geführt, aber er kann Prozent von Prozentpunkt unterscheiden, weiß, was Lohnnebenkosten sind und so weiter. Darüber hinaus für die Partei ist er natürlich schon wichtig. Der hat 1 Million Follower auf Social Media. Das schafft die Beate Meilen-Reisinger nicht, und darum. Und er ist ein sympathischer Mensch.
Seinen Instagram-Account hat Sepp Scheller mittlerweile gelöscht.
Ja. Den kann man wieder wählen.
So,
stillgelegt.
Die Frage, die ja viel interessanter ist, auch denke ich, es geht ja weniger darum, ob sozusagen die NEOS oder die Wählerinnen und Wähler irgendwann sagen, okay, genug ist genug, sondern ob er selber irgendwann sagt, eben aufgrund auch der medialen Darstellung, aufgrund dessen, dass es seit Wochen und Monaten nur schlechter.
Nein, er soll einmal erklären, warum er nichts vorlegt in seinem ureigensten Bereich, den er Jahre beackert hat. Keine Idee, kein Ansatz, keine Ankündigung, nichts.
Und im falschen Ministerium.
Ja,
und dann
sowieso.
Noch für Kultur, Auslandskultur irgendwie zuständig. Alles.
Was, wenn er geht? Wie geht's dann weiter? Was
sind die Videos noch für Ass
im Ärmel? Da stehen in den, bei den NEOS 7 an.
Genau, und dann gibt es und dann gibt's noch die, neben den 7 gibt es die eine Person, die Beate Meindl-Reisinger dann wählen wird. Ich würde mal auf den Herrn Hofer tippen. Aber die anderen 7 gibt es auch.
Was den Herrn Veit-Dengler ärgern würde.
Das von gehe ich aus.
Ich bin bei dir.
Kommen wir zu guter Letzt noch zu einem gewissen Sebastian Kurz.
Die Frau Doktor geht jetzt vorsichtig.
Ich will nicht hören. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass das einer der erfolgreichsten Politiker der letzten Jahre gewesen ist, bevor dann der tiefe Fall kam. Die Frage natürlich, jetzt gibt es da eben aktuell, und deswegen reden wir auch darüber, in Salzburg die Veranstaltung, die Gegenveranstaltung sozusagen zu den Schinken, also Schinkenflecken und Gin Tonic, so heißt es richtig, genau. Sepp Scheller und übrigens die Gegenveranstaltung.
Genau, Katim Café
Sacher.
Genau, Gegenveranstaltung, der am gleichen Abend zufälligerweise auch eine Veranstaltung gemacht hat. Sebastian Kurz bringt sich also wieder mal so ein bisschen in Stellung. Es gibt diverseste bunte Bilder mit diversesten Vertreterinnen und Vertretern der ÖVP und sonstiger. Der Bundeskanzler war dort, etc. Christian Stocker. Frau Rohrer, halten Sie es für so unwahrscheinlich, dass Sebastian Kurz trotz all der juristischen Probleme, die er immer noch am Hals hat, trotzdem nicht vielleicht einen Comeback-Versuch wagen könnte?
Halten Sie es für wahrscheinlich, dass ich sage, interessiert mich nicht. Ich verweigere die Antwort.
Bitte, gerne. Das ist natürlich Ihre freie Entscheidung.
Also, was sagen Sie? Es wird, also die Frage ist nicht, ob es einen Kurz-Comeback-Versuch geben wird, sondern wann. Ja. Es wird es definitiv geben. Das sagen auch Leute in seinem Umfeld, wie erfolgreich das ist, wie groß der Rückhalt in der Bevölkerung und den Wählerinnen und Wählern, vor allem aber auch in der Volkspartei ist. Beim letzten Mal haben die Oberösterreicher mit der Westachse massiven Widerstand geleistet und ihn auch de facto verhindert. Also man wird sehen, wann das passiert, ob es passiert, wie erfolgreich es passiert. Aber es hängt natürlich auch von der Konstellation. Aber wir haben vorher über Hartmannsdorfer gesprochen. Hartmannsdorfer kann natürlich auch den viel angenehmeren Job des Hannes Hauptmanns von Oberösterreich anstreben. Nur der wird eigentlich nicht frei, weil wenn Thomas Stelzer die Wahl gewinnt, dann wird er bleiben und erst vielleicht viel später übergeben, wenn Thomas Stelzer Oberösterreich verliert, gibt es dort nur einen Vizelandeshauptmann zu holen, was der Herr Hartmannsdorfer sicher nicht machen wird, blöd wäre er. Also wird er in Wien bleiben, vielleicht schwenkt er dann quasi auf Kanzlerambition um. Nur auch der Herr Hartmannsdorfer hat jetzt nicht gerade die große Hausmacht, weder auch der Herr Kurz nicht. Also wer weiß, vielleicht muss der Stocker einfach weitermachen.
Wie schätzen Sie das ein? Auch trotz...
Also einerseits, genau wie Rainer Nowak sagt, Wöginger Oberösterreich und Matle Tirol haben das so sehr nicht begrüßt, dass es nicht einmal dazu hätte kommen können, nämlich zu einem Bundeskanzler, wieder Bundeskanzler Sebastian Kurz. Umgekehrt glaube ich, völlig egal, wie die kommenden Verfahren ausgehen werden, das wird nicht der Hindernisgrund sein, weil wir darüber noch nicht gesprochen haben. Auch eine Verurteilung würde wahrscheinlich nicht die große Rolle spielen. Ich fand es spannend, weil jetzt reden wir nochmal von der Veranstaltung in Salzburg, bei der ich nicht war, bei der ich auch anders als andere Menschen nicht eingeladen war. So viel zum alten Mann, ich musste es zurückgeben.
Ich war auch nicht dort.
Nein, aber eingeladen. Anyway, wenn man sich anschaut, wer dort war. Es war Christian Stocker dort und viel Politikprominenz, aber in den vergangenen Jahren war das schon dichter besetzt. Also Varis Derier war dort, aber so...
Deutsche Industrielle waren dort, Porsche und Co. Also das ist ein neues Netzwerk, das er da offenbar hat. Und es ist natürlich, in Wahrheit ist es natürlich auch eine Win-Win-Situation. Er ist so bekannt, er hat sein derartiges Netzwerk. Entweder er nützt finanziell, geschäftlich, unternehmerisch oder er nützt es dann politisch. So oder so zahlt sich das Mieten von diesem kleinen Café und Schinkenfleckerl und die Pacintoni zahlt sich auf jeden Fall aus. Also ich glaube, es gibt viele sogenannte Netzwerker, PR-Berater und Lobbyisten, die hätten das gerne, würden das gerne selber veranstalten. Also man kann es einfach auch so sehen. Es ist ein Netzwerktreffen, das wahrscheinlich relativ günstig war.
Über den schmalen Grat zwischen Geschäftemacherei und Politik reden wir jetzt noch beim letzten Thema. Und zwar geht es um die Zölle. Es geht um Donald Trump. Es geht um den US-Präsidenten, der sich heute mit Ursula von der Leyen getroffen hat und da so einen Deal ausgemacht hat. Diesem Deal zufolge soll es jetzt also sehr wohl Zölle geben, vor allem auch die Autoindustrie treffend. 15% sollen da eingehoben werden auf Autoimporte aus Europa in die USA. Die Frage an Sie, da gibt es unterschiedliche Ansichten, wir beleuchten beide Seiten, so heißt es auch die Sendung, ist das ein Deal, ein guter Deal? Für wen ein guter Deal oder ist es ein Desaster?
Also einerseits das ein gewisses Maß an Verständnis für den Inhalt dessen, was Donald Trump hier insgesamt wollte, habe ich schon. Weil wenn man sich sehr genau anschaut, wenn man das Zollregime vor Donald Trump jetzt vielleicht doch ein bisschen gegen die USA, die Art und Weise ist natürlich verheerend. War das jetzt Erpressung oder nicht? Nein, es war nicht eine Erpressung, sondern der Stärke hat sich durchgesetzt, was dann wiederum Erpressung ist. Insgesamt kostet das die Industrie vielleicht, wenn man es durchrechnet, etwas weniger. Interessant fand ich, dass wie unterschiedlich die Politik Merz in Deutschland lobt diesen Deal, während die Wirtschaft in Deutschland ihn verheerend findet. Beide haben recht, aber ich bin froh, dass da jetzt mal zu einer Einigung kommt, an die ich noch nicht glaube im Übrigen, also kann ich gar nicht froh sein. Weil
ist noch nicht, genau, ist noch nicht in trockenen
noch,
Tüchern.
Noch lange nicht jetzt, in trockenen Tüchern. Ja, ja. Und rundherum dieses Bremborium an, wie viel Energie wir kaufen, die wir ohnehin kaufen und was für Investitionen es geben soll. Also das sind alles Absichtserklärungen.
Das Hauptproblem, ich meine, die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile, das kann die Wirtschaft besser beurteilen, aber politisch das Hauptproblem ist das Drumherum. Ja, also da reist die Präsidentin der EU nach Schottland in seinen Golfclub, ja, da macht er wieder hauptsächlich Geld damit, ja, diese Devotheit, die überall herauskommt, das halte ich politisch in den nächsten Jahren für das größte Problem. Weil jeder, der sich da einen Kotau leistet, hat wahrscheinlich 10 hinter ihm, die es nachmachen. Und das macht ihn mal stärker und das ist gefährlich.
Also ich sehe es ein bisschen differenziert, ich schlage jetzt eher in die Christian-Reiner-Kerbe. Es wurde bis zum gewissen Grad eine Ungerechtigkeit beseitigt und vielleicht auch eine neue Ungerechtigkeit ersetzt. Es war bisher so, dass die Europäer Zölle eingehoben haben und die Amerikaner weniger. Das vergessen immer alle. Das heißt, das war eine Reaktion darauf. Trump führt nicht plötzlich über Nacht Zölle ein, sondern angesichts eines fatalen Defizits, Außenhandelsdefizits, macht er eigentlich das, was die Europäer schon längst machen, nämlich Zölle einheben. Auf brutale Weise, wie ein polternder alter Cowboy, aber nichtsdestotrotz hat er in der Sache wahrscheinlich recht gehabt. Jetzt gibt es einen neuen Deal, der ist für manche sogar besser. Also wenn ich an die Autokonzerne denke, die ihre großen SUVs in den USA produzieren und die sie auf den Weltmarkt bringen, die können die jetzt günstiger nach Europa einführen. Ja, also mir fallen jetzt nicht so viele amerikanische Automarken ein, die jetzt dann irgendwie billige nach Europa liefern werden und das die Europäer dann kaufen. Wir sollten uns eher Gedanken machen, wie unsere Industrie wieder fit wird, wie wir mit China umgehen, wie wir auf China reagieren, die uns gerade quasi am Weltmarkt fertig machen, anstatt darüber zu jammern, wer jetzt in einem Golfclub sitzt und wer nicht.
Wer wo sitzt?
Im Golfclub.
Lass ich so stehen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen wirtschaftlichen Deal, der möglicherweise durchaus auch sinnvoll ist für beide Seiten und auf politischer Ebene aber durchaus auch die Befürchtung, dass es da ja zu Unterwerfungen kommt und Zerwürfnissen zwischen den USA und Europa. Vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch, für diese sehr interessante Diskussion. Sehr, sehr leidenschaftlich. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Reiner.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, Frau Ohre, fürs Kommen und Herr Nowak auch bei Ihnen. Vielen Dank fürs Kommen. Kommen Sie gerne wieder in diese Besetzung. Es war mir eine Freude. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier geht es jetzt weiter mit einer Doku über den Zweiten Weltkrieg. Schauen Sie sich das an, lernen Sie was dabei. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen sehr, sehr angenehmen Abend. Machen Sie es gut. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Beide Seiten live. Auf Wiederschauen.